Ich weiß nicht, wer von euch das Wort Sport schon einmal gehört hat. Kennt ihr Sport? Ja? Ich habe auch immer sehr gern Sport gemacht und irgendwann habe ich mir dann gedacht, das wäre doch eine gute Idee, das auch nebenbei noch zu studieren. Und wie ich dann gesehen habe, am Anfang von dem Sportstudium, das ist ein ganzes Pro-Seminar, ein ganzes Semester lang, Einführung in die Sportwissenschaft. Und was man da macht ist, ein ganzes Semester lang darüber nachdenken, was ist eigentlich Sport? Und ich habe mir gedacht, also ich möchte gern Sport machen, ich möchte gern wissen, wie man trainiert, Sportmedizin interessiert mich. Aber ist es wirklich so, dass man ein ganzes Semester lang darüber nachdenken kann, was Sport ist? Ich habe mir das unglaublich langweilig vorgestellt. Und ich bin aber eines Besseren belehrt worden. Warum? Weil Sport ganz viel sein kann. Es gibt Leistungssport und Hochleistungssport. Es gibt Breitensport. Es gibt Sport, man nennt es Paraathleten, Menschen mit Behinderung. Es gibt kulturell angehauchten Sport, wie zum Beispiel Tanzen. Ist es eigentlich Sport, wenn jemand arbeitet oder wenn jemand auf den Berg geht, wenn er das in seiner Freizeit macht oder wenn er zum Beispiel eine Rehabilitation macht? Ist es Sport, wenn man zum Beispiel auf dem Jakobsweg eine Pilgerreise unternimmt? Ist es Sport, wenn man zum Beispiel Schach spielt oder Billard oder Dart? All diese Sachen muss man sich überlegen, wenn man eine solide und allumfassende Definition von Sport abgeben möchte. Und da haben wir uns tatsächlich ein Semester lang Gedanken gemacht und es war spannend. Jeder von euch hat den Begriff Sport schon einmal gehört, aber wahrscheinlich haben sich wenig bis jetzt länger über diesen Begriff Gedanken gemacht. Und ähnlich ist es mit ganz vielen Begriffen. Alle von euch haben den Begriff Mensch schon einmal gehört oder Kind oder Erwachsener oder auch andere Begriffe wie zum Beispiel Holz oder Haus oder Gesellschaft oder Staat oder Nation. Über all diese Begriffe kann man lange nachdenken. Und es macht manchmal vielleicht sogar Spaß, darüber nachzudenken, und es ist jedenfalls etwas, was einem weiterbringt. Und in ähnlicher Weise glaube ich, dass ihr schon einmal über die Begriffe Glaube und Wissenschaft vielleicht nachgedacht habt, aber zumindest habt ihr diese Begriffe schon einmal gehört. Es gibt Begriffe, Fremdwörter vielleicht, die nicht alle hier schon einmal gehört haben und die nicht alle zuordnen können. Aber ich gehe davon aus, dass ihr die Begriffe Glaube und Wissenschaft schon einmal gehört habt. Aber wir wollen jetzt, ähnlich wie das vorher gerade, wie ich das gesagt habe, mit Sport, ein bisschen tiefer darüber nachdenken, was diese Begriffe eigentlich bedeuten. Und hier steht dann und oder, ob die etwas miteinander zu tun haben oder ob die sich sogar ausschließen. Ich bin gefragt worden, über dieses Thema zu reden und ich möchte dazu sagen, dass das, was ich jetzt euch sage, etwas ist, was sich in den letzten, inzwischen kann ich tatsächlich sagen, Jahrzehnten in meinem Leben, in meinem Kopf irgendwie zugetragen hat. Und ich bin dankbar, dass ich mir diese Gedanken ja ungefähr im Teenageralter, wie ich so 15, 16, 17 Jahre alt war, bereits begonnen habe, mir zu machen. Weil das hat mich unglaublich herausgefordert, weil irgendwie für mich die Vorstellung war, da gibt es die Wissenschaft und das interessiert mich, das finde ich spannend. Und ich möchte gern Wissenschaftler werden, ich möchte mich mit dem beschäftigen, aber irgendwie ist dann fast getrennt, und nicht nur fast, wirklich tatsächlich getrennt, der Glaube. Das hat kaum etwas oder gar nichts miteinander zu tun. Und das war für mich eine riesengroße Herausforderung. Und so ist eigentlich, wenn man jetzt landläufig die Leute fragt, die Vorstellung Glaube oder Wissenschaft. Entweder du bist ein wissenschaftlich denkender Mensch, und wenn du deinen Kopf abgibst, dann gehst du irgendwo in eine Kirche und dann glaubst du. Und für mich ist es sehr unbefriedigend. Und deshalb möchte ich diese beiden Begriffe, Wissenschaft und dann Glaube, jetzt ein bisschen sezieren. Ähnlich wie ich das vorher gerade mit dem Sport gemacht habe und euch zeigen, was das eigentlich bedeutet. Das ist in der Xenophanes von Kolophton, hat er geheißen. Das war ein griechischer Vorsokratiker. Und dieses Zitat, vielleicht tue ich das jetzt kurz noch weg, dieses Zitat habe ich gelesen in einem Buch, das ich gelernt habe. Das war das Pathologiebuch, das Lehrbuch, das sind 1300 Seiten und ist in grün. Wir haben das als Studenten liebevoll die grüne Sau genannt. Ich habe mich 9 Monate meines Lebens mit diesem Buch beschäftigt, wo alle Krankheiten oder viele Krankheiten, die wichtigsten Krankheiten, aufgelistet sind. Und dann hat man das eben gelernt und hat dann so einen kleinen Absatz von diesen Seiten bei der Prüfung dann geprüft bekommen. Und ganz vorne im Vorwort ist dieses Zitat drinnen gestanden. Sichere Wahrheit kann kein Mensch je erkennen über die Götter und die Dinge, von denen ich spreche. Sollte einer auch einst die vollkommene Wahrheit verkünden, sicher wissen könnte er das nicht. Es ist alles durchwoben von Vermutung. In diesem Buch, und ich habe das noch zu Hause in meinem Regal, stehen Sachen drinnen, wo wir heute wissen, dass sie falsch sind. Aber das ist nicht, weil die Leute, die das geschrieben haben, Idioten sind oder sich geirrt haben, sondern weil alles durchwoben ist von Vermutung. Wir sind auf dem Weg zum Wissen in der Wissenschaft und haben die Wissenschaft nicht gepachtet. Und das ist mir damals das erste Mal aufgefallen. Und noch prägnanter und kürzer hat es einer der wenigen Leute gesagt, der 2 Nobelpreise gewonnen hat, einen für Frieden und einen für Chemie. Das war der Linus Pauling. Der hat gesagt, Wissenschaft ist Irrtum auf den letzten Stand gebracht. Und auch wenn wir drüber lachen, und es ist gut, wenn wir drüber lachen, so ist es. Wir irren uns in Richtung Wahrheit. Einige Begriffe. Was ist eigentlich eine Hypothese? Das habe ich jeweils aus Wikipedia einfach rauskopiert. Eine Hypothese ist eine Unterstellung, eine Voraussetzung, etwas, eine Aussage, deren Gültigkeit unterstellt wird, die aber nicht bewiesen oder verifiziert ist. Für Hypothesen ist es üblich, dass die Bedingungen angegeben werden, unter denen sie gültig sein sollen. Und diese Bedingungen muss man vorher definieren. Das ist also nicht im luftleeren Raum, dass man eine Hypothese aufstellt, dass man zum Beispiel sagt, wenn ich das fallen lasse, dann fällt es runter und ist dann kaputt. Das ist eine Hypothese. Ja? Und da gibt es aber dann irgendwelche Bedingungen, unter denen das gilt. Dass es zum Beispiel in diesem Raum ist, dass ich das halte, dass hier unten dieser Boden ist und so weiter. Also es ist nicht im luftleeren Raum aufgestellt, sondern es gibt Bedingungen und es wird dieser Hypothese, dieser Aussage Gültigkeit unterstellt. Und dann möchte ich schauen, ob es tatsächlich so stimmt. Dann gibt es eben eine Theorie, das ist der nächste Schritt, eine Theorie, eigentlich wörtlich übersetzt aus dem Griechischen heißt es Schau des Göttlichen, ist ein vereinfachtes Bild eines Ausschnittes der Realität, der mit diesem Bild beschrieben und erklärt werden soll, um auf dieser Grundlage möglicherweise Prognosen zu machen und Handlungsempfehlungen zu geben. Jeder Theorie liegen mehr oder weniger deutlich ausformulierte Annahmen zugrunde. Das ist jetzt zum Beispiel die Relativitätstheorie, ja, als eine Möglichkeit einer Theorie. Oder die Evolutionstheorie. Ja, die sind meistens mehrere Hypothesen zusammengefasst zu einer Theorie, wo es Annahmen gibt und wo man dann auch Prognosen und Handlungsempfehlungen ableiten kann. Und dann die nächste Ebene ist dann ein Naturgesetz. Und was ist jetzt zum Beispiel ein Naturgesetz? Ein Naturgesetz ist ein physikalisches Gesetz oder auch ein Naturgesetz und es beschreibt in mathematischer Form Zustände und deren Änderungen eines physikalischen Systems mittels messbarer, eindeutig definierter physikalischer Größen und Parameter. Beispiele dafür, zum Beispiel das Gravitationsgesetz, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass eben Dinge sich anziehen, die eine gewisse Masse haben. Oder ein anderes Beispiel ist, dass Licht sich im Vakuum mit einer universellen Geschwindigkeit ausbreitet, nämlich der sogenannten Lichtgeschwindigkeit. Das nennt man Naturgesetze. oder die drei Hauptsätze der Thermodynamik oder die thermischen Zustandsgleichungen von idealen Gasen oder das Ohmsche Gesetz. Ist egal, was das jetzt genau ist. Es gibt Naturgesetze. Und jetzt ist aber ganz wichtig, dass Naturgesetze nicht wie in Stein gemeißelt sind, sondern dass es Naturgesetze gibt, die ja mal aufgestellt wurden, ähnlich wie wir heute von der Gravitation zum Beispiel als Naturgesetz reden, die widerlegt worden sind. Wir wissen heute, dass es nicht immer in die gleiche Richtung fließt, wenn es um genetische Information geht, DNA zu RNA, sondern im HI-Virus, also HIV, gibt es ein Enzym, das heißt reverse Transkriptase, das genau in die andere Richtung arbeitet. Dieses Naturgesetz wurde widerlegt. Das Naturgesetz, dass Chromosomen und Gene unteilbare Einheiten der Vererbung sind, wurde widerlegt mit den sogenannten Jumping Genes im Mais. Es gibt das Naturgesetz, dass Licht den Äther braucht als Trägermedium. Und mit der Messung der Lichtgeschwindigkeit wurde auch das widerlegt. Oder die sogenannte Urzeugungstheorie, dass Leben immer wieder neu entsteht. Wir wissen, dass Leben immer durch Zeugung anderer Lebewesen entsteht. Oder am Anfang entstanden ist, im Rahmen des ersten Mal, dass Leben aufgetreten ist. Oder dass organische Stoffe nicht aus anorganischen hergestellt werden können. Und dann schlussendlich in der Mathematik hat man gesagt, die Mathematik ist die Beschreibung von allen Naturgesetzen und die ist unfehlbar oder die ist absolut und in sich widerspruchsfrei. Das hat man geglaubt und dann hat ein gewisser Österreicher, da bin ich sehr stolz drauf, der Kurt Gödel hat dann mit seinen Unvollständigkeitssätzen gezeigt, hat mathematisch bewiesen, dass die Mathematik keine widerspruchsfreie Wissenschaft ist. Kurt Gödel, so hat er ausgeschaut, hat gesagt, ist ein bisschen kompliziert, jedes hinreichend mächtige, rekursiv aufzählbare, formale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig. Das bedeutet, entweder es ist unvollständig und es braucht von außen her Annahmen, so wie vorher gesagt, also anders gesagt, den Glauben, dass das tatsächlich stimmt, oder es ist eben unvollständig. Aber ein vollständiges System gibt es in der Mathematik nicht. Das ist der erste Satz. Und das zweite, jedes hinreichend mächtige, konsistente, formale System kann die eigene Konsistenz nicht beweisen. Das bedeutet, in der Mathematik gibt es auch keine Zirkelschlüsse. Und was das wieder bedeutet, dass die Mathematik als Grundlage von aller Naturwissenschaft auch nicht ohne Vorentscheidungen, ohne Vorbedingungen geforscht werden kann. Wenn man jetzt von Wissenschaftlichkeit ausgeht, wenn man jetzt sagt, okay, was ist jetzt eigentlich Wissenschaft oder wenn man einer gewissen Theorie, einer gewissen Aussage Wissenschaftlichkeit unterstellt, was bedeutet das? Das ist die Eigenschaft von einer Theorie, Hypothese, Meinung, Erkenntnis, die folgende Kriterien erfüllen muss. Sie muss zirkelschlussfrei sein. Das bedeutet, sie darf sich nicht um sich selber drehen. Die Bibel ist wahr, weil Gott es sagt. Gott sagt, dass die Bibel wahr ist. Das ist ein Zirkelschluss. Und das macht keinen Sinn, das ist nicht wissenschaftlich. Es muss widerspruchsfrei sein, innerhalb und außerhalb. Dann durch Experimente überprüfbar. Es muss empirisch überprüfbar sein. Und das ist etwas, was in der Wissenschaft ganz wichtig ist, dass man sagt, das sind die Methoden, mit denen man etwas überprüft. Und dann schreibt man die Methoden auf und wer anderer kann diese Methoden dann nachbauen und kann entsprechend schauen, ob das tatsächlich sich so zuträgt. Aber, und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, es gibt Zweige der Wissenschaft, zum Beispiel in der Geschichte, die kann man nicht wiederholen. Ja, also man kann nicht feststellen mit einem Experiment, ob zum Beispiel Napoleon gelebt hat. Ja, das ist eine Aussage, die man aber über andere Wege dann wissenschaftlich überprüfen kann. Und dann braucht es eine exakte und sparsame Erklärung. Da gibt es Occam's Razor oder Occam's Rasiermesser. Wer sich darüber gerne einen Film anschauen möchte, das ist ein wunderbarer Film, Kosmos heißt der hier dieses Thema des Occam's Razor entsprechend thematisiert. Und da wird im Prinzip gesagt, dass die Erklärung, die die wenigsten Grundannahmen braucht, die wahrscheinlichste ist. Und dann muss es dogmenfrei sein, dass man nicht von außen sagt, okay, so und so und so und so muss es sein und innerhalb von diesem Dogma denke ich, das ist eigentlich eine nicht wissenschaftliche Herangehensweise, wenn man Vorbedingungen entsprechend hat. Und dann braucht es in der Wissenschaft eine, wie vorher gesagt, eine Überprüfbarkeit, eine empirische Überprüfbarkeit. Und da gibt es den Begriff der sogenannten Verifikation, dass man etwas für wahr erstellt. Und da gibt es die Frage, ob es das überhaupt gibt, ob man in der Wissenschaft etwas beweisen kann. Und da gibt es vom Karl Popper, einen Wissenschaftsphilosophen, interessanterweise auch wieder ein Österreicher, er hat einmal geschrieben, die Hypothese lautet, alle Schwäne sind weiß. So trägt das Finden zahlreicher weißer Schwäne nur dazu bei, dass die Hypothese beibehalten werden darf. Ich habe ganz viele weiße Schwäne gesehen und dann kann ich sagen, ja, das bestätigt sich, meine Annahme, alle Schwäne sind weiß. Es bleibt aber stets die Möglichkeit bestehen, einen andersfarbigen Schwan zu finden. Tritt dieser Fall ein, so ist die Hypothese widerlegt. Solange aber kein andersfarbiger Schwan gefunden wurde, kann die Hypothese weiterhin als nicht widerlegt betrachtet werden. Das bedeutet, eine echte Verifikation der Aussage, alle Schwäne sind weiß, ist nie möglich. Ist nie möglich. Weil ich nie sicher sein kann, alle Schwäne gesehen zu haben. Und deshalb gibt es in der Wissenschaft im Wesentlichen die Falsifikation, dass man eine Aussage hat und die gilt so lange, bis man sie widerlegt hat. Bis man sie falsifiziert hat. Und aus diesem Grund arbeiten wir in der Wissenschaft mit sogenannten Nullhypothesen. Das bedeutet, ich möchte etwas zeigen und ich formuliere das Gegenteil, um es dann widerlegen zu können, damit ich die eigentliche Aussage dann behalten kann. Ja, das ist der Begriff der Nullhypothese und der Falsifikation. Das bedeutet, wenn ich jetzt zeigen möchte, dass Schwäne weiß sind, ja, dann würde ich das Gegenteil behaupten, dass ich sage, keine Schwäne sind weiß. Ich mache Untersuchungen, ich sehe 1000 Schwäne, die weiß sind und kann die Behauptung, keine Schwäne sind weiß, dann falsifizieren und habe dann entsprechend das Gegenteil wie bewiesen. Ja, mag ein bisschen kompliziert klingen, aber das ist das, wie man in der Wissenschaft vorgeht, weil man eben nicht verifizieren kann. Und jetzt kommt diese große Frage, wie ist es eigentlich jetzt mit dem Glauben? Ist der Glaube an Gott verifizierbar, beweisbar? Nein, weil es in der Wissenschaft keine echten Beweise gibt, auch nicht in der Mathematik, habe ich euch gezeigt. Aber der Glaube an Gott ist falsifizierbar im Sinn von, es gibt Elemente, die man finden könnte, die zeigen, dass der Glaube an Gott schlichtweg falsch ist. So wie die Behauptung, dass weiße Schwäne existieren, falsifizierbar ist, wenn man einen schwarzen Schwan zum Beispiel findet. Wie ist es jetzt mit der Bibel? Genau gleich. Die Bibel ist nie verifizierbar, nie beweisbar im Sinne von wissenschaftlich sicher belegt, dass es so stimmt, sondern die Bibel ist so lange gültig, solange sie nicht falsifizierbar ist oder falsifiziert geworden ist. Das bedeutet, wir sind da immer in so einer Spannung in der Wissenschaft. Wir irren uns, wie vorher erwähnt, in Richtung Wahrheit. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der in der Wissenschaft eben da ist. Und das ist jetzt, um das ein bisschen jetzt noch zu beschreiben, wie wir in der Theorie bzw. Hypothese mit diesen Dingen umgehen. Es gibt die Möglichkeit, dass man das wie parallel sieht. In aller Regel wird es aber so zusammengefasst, dass verschiedene Hypothesen eine Theorie bilden. Und wenn man dann weitergeht, dass man eine Theorie verwirft, das ist nämlich auch wieder von Popper gesagt, die Logik zwingt uns, selbst das erfolgreichste Gesetz im gleichen Moment aufzugeben, wenn wir ein einziges Gegenbeispiel akzeptieren. Alle Schwäne sind weiß, da können wir Hunderttausende, Millionen, Milliarden weißer Schwäne finden. Wenn wir einen einzigen schwarzen Schwan sehen, ist die Aussage falsch. Punkt. Ein Gegenbeispiel kann ein Gesetz widerlegen. Und so verwerfen wir eine Theorie. Und deshalb ist der Wahrheitsbegriff in der Wissenschaft, insbesondere in der Naturwissenschaft, ein sehr relativer. Das führt dann fast zwangsläufig zu der Einsicht, dass unsere Versuche, die Wahrheit zu sehen und zu finden, nie endgültig sind, sondern ständig der Verbesserung fähig, dass unser Wissen, unsere Lehre aus Vermutungen besteht, dass es zusammengesetzt ist aus Spekulationen, aus Hypothesen und nicht aus endgültigen und sicheren Wahrheiten. Und dass Kritik und kritische Diskussion die einzigen Mittel sind, die uns der Wahrheit näher bringen. So schaut es aus. Ne? Wir bemühen uns und da oben ist die Wahrheit. Und in der Mathematik würde man sagen, wir nähern uns asymptotisch. In der Unendlichkeit schneiden sich diese beiden Kurven, nähern uns der Wahrheit an. Aber die Wahrheit können wir nie erlangen. Es ist unmöglich. Und das ist eine ganz grundlegende Erkenntnis in der Naturwissenschaft. Und das bedeutet, dass wenn wir jetzt behaupten, wir haben etwas bewiesen, es ist endgültig geklärt, es ist etwas wissenschaftlich felsenfest stehend und kann nicht umgeworfen werden, das ist immer ein Blödsinn. Immer. Weil die Wissenschaft kann nichts beweisen. Es bleibt immer Stückwerk. Es bleibt immer durchwoben von Vermutung. Eine zweite Grafik, die so ähnlich ist, ist in der Psychologie der Dunning-Kruger-Effekt. Das ist auch wieder Wissen und Erfahrung. Und da ist das Selbstvertrauen. Und das habe ich mir nicht verkneifen können, das jetzt noch hineinzutun. Es ist so, wenn jemand ein bisschen was beginnt zu wissen, dann hat man da eine extreme Selbstüberschätzung. Dann glaubt man, ich weiß einfach alles. Und irgendwann dann kommt dann der Absturz, wo man denkt, ich habe eigentlich keine Ahnung. Und dann lernt man immer mehr und dann merkt man, es ist eigentlich kompliziert und irgendwann dann ist man eigentlich so, dass man ein Experte ist. Diese Kurve, die ist Jahrzehnte alt. Man hat sie aber sehr gut beobachten können während der Covid-Pandemie. Da haben ganz viele geglaubt, sie sind unglaubliche Experten, haben aber eigentlich kaum eine Ahnung gehabt von dem, um was es wirklich geht. Und wenn man das weiß, ja, dann ist man sich dessen bewusst, dass man eigentlich überhaupt nichts weiß. Dass man keine Ahnung hat von den allermeisten Dingen. Ich kann das von mir sagen. Es gibt so viel zu wissen, dass es eigentlich unmöglich ist, auch nur irgendwie etwas über die großen Dinge im Zusammenhang in einer Person zu vereinen. Wenn man sich dessen bewusst ist, dass zu Zeiten von Goethe es Leute gegeben hat, die alles, was man so wissen kann, gewusst haben, ist es heute so, dass man nicht einmal innerhalb von einer Subdisziplin der Medizin ein Experte sein kann. Es werden pro Jahr mehrere Millionen wissenschaftliche Artikel in der Medizin publiziert. Es ist unmöglich für einen Menschen, das zu durchdringen. Und dessen, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man sich der Wahrheit da langsam annähert, ne, das macht demütig. Das macht demütig, dass man eigentlich die Wahrheit und die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen hat. Das bedeutet, der Wahrheitsbegriff in der Naturwissenschaft bedeutet, dass endgültig bewiesen oder absolut oder Wahrheit oder ausschließlich oder irgendwelche wertenden, emotionalen und diffamierenden Äußerungen im naturwissenschaftlichen, theoretischen Zusammenhang eigentlich unwissenschaftlich sind. Und dass man sich zurücknehmen muss und demütig sein kann, wir wissen ganz viele Dinge nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe da viele Fragezeichen. Es ist alles durchwoben von Vermutung. Das ist Wissenschaft. Und wie man da wissenschaftlich vorgeht, gibt es jetzt zwei Methoden. Das eine ist, dass man Daten beobachtet, man macht Versuche. Diese Daten interpretiert man dann mit gewissen Hypothesen und macht daraus dann verschiedene Theorien, die mögen überlappend sein, die mögen sich widersprechen. Und diesen Vorgang nennt man Induktion, dass man eine Theoriebildung aufgrund von Datenlage macht. Das wäre der Idealvorgang. In aller Regel ist es aber leider nicht möglich, aus vielen Gründen. Und deshalb macht man nicht die Induktion, sondern die sogenannte Deduktion, wo man eigentlich mit Religion, mit Philosophie, mit Ideologie beginnt. Jeder von uns hat eine gewisse Weltanschauung. Und diese Weltanschauung macht eine gewisse Brille, ein gewisses Paradigma, sagt man dazu. Und innerhalb von diesem Paradigma interpretiert man dann die Dinge und bildet gewisse Hypothesen, hat gewisse Vorstellungen, wie die Welt ausschaut. Und daraus leitet man dann eine gewisse Theorie ab und an die glaubt man dann, basierend auf diesen Grundannahmen. Und dann interpretiert man Daten, die man entsprechend in Versuchen erhebt, anhand von dieser Theorie, anhand von diesen Hypothesen, anhand von dieser Weltanschauung. Und das nennt man eben die Forschung innerhalb von einem Paradigma. Und das ist das, wie wir eigentlich Forschung betreiben heute, weil die Induktion kaum möglich ist. So machen wir heute eigentlich im Wesentlichen eine Deduktion. Und was da ganz wichtig ist, dass diese Dinge am Anfang stehen. Und diese Vorentscheidungen am Anfang getroffen werden. Ob es mehr gibt als wie nur Materie. Ob es einen Gott gibt. Ob es übernatürliche Dinge gibt. Ob die Erde und das Universum ewig ist oder einen Anfang hatten. Das sind Dinge, die hier am Anfang stehen, die aber nicht hier mit den Daten zusammenhängen, sondern wo ich mir Gedanken mache am Anfang und dann ein Paradigma bilde, in dem ich diese Daten dann entsprechend interpretiere. Was ist jetzt so ein Paradigma? Das ist von Thomas Kuhn, der diesen Begriff geprägt hat. Das ist etwas, was beobachtet und überprüft wird. Die Art der Fragen, welche in Bezug auf ein Thema gestellt werden und die geprüft werden sollen, wie diese Frage gestellt werden sollen und wie die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen interpretiert werden sollen. Das ist wie ein Rahmen, innerhalb von dem dann Forschung gemacht wird oder geprägt wird. Und Kuhn sagt, das vorherrschende Denkmuster in einer bestimmten Zeit ist ein Paradigma, und Paradigmen spiegeln ein gewisses allgemeinen Konsens, einen anerkannten Konsens über Annahmen und Vorstellungen wider, die es ermöglichen, für eine Vielzahl der Fragestellungen Lösungen zu bieten. Ein Paradigma ist so lange anerkannt, bis Phänomene auftreten, die mit der bis dahin gültigen Lehrmeinung nicht mehr vereinbar sind. Zu diesem Zeitpunkt werden neue Theorien aufgestellt, die dann meist zwischen den Verfechtern der unterschiedlichen Lehrmeinungen ausgefochten werden. Das ist also ein Ringen um die Wahrheit. Setzt sich dann eine neue Lehrmeinung durch, spricht man von einem Paradigmenwechsel. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, dass sich zum Beispiel das Dogma der Genetik, dass man eine DNA hat und dann die RNA, da hat es dann die ersten Publikationen gegeben, dass in der HIV-Forschung es in die umgekehrte Richtung geht. Da hat es dann Leserbriefe gegeben von Wissenschaftlern, das gibt es ja nicht, das kann nicht sein, bis dann endlich klar war, wir müssen einen Paradigmenwechsel andenken, dass dieses Gesetz in die andere Richtung auch geht. Und jetzt wissen wir, dass es so funktioniert. Es gibt sogar Medikamente, die an diesen Enzym angreifen. Wissenschaft. Wissenschaft ist etwas, was ich jetzt kurz versucht habe zusammenzufassen, was durchwoben ist von Vermutung, was ein Prozess ist, was nie abgeschlossen ist und was sehr komplex ist. Was ist jetzt eigentlich Glaube? Und da möchte ich aus dem Buch von Jürgen Spies, Jesus für Skeptiker, was Lustiges vorlesen. Er hat einmal geschrieben, ich las einmal, dass in einer Bibelstunde jemand ein Stück aus dem Alten Testament vorlas. Eva war die Mutter des Menschengeschlechts. Dann hat er seinen Text umgedreht. Sie war 300 Ellen lang, 150 Ellen hoch und 100 Ellen breit. Innen und außen war sie mit Pech verpicht. Und er hat dann das Problem gehabt, dass er die Stelle auslegen sollte und nicht gemerkt, dass er beim Umblättern in die Geschichte von der Arche Noah geraten war. Und er hat dann gesagt, dass Eva 300 Ellen lang, 150 Ellen hoch und 100 Ellen breit ist, das können wir verstehen. Sie war ja die Mutter des Menschengeschlechts. Dass sie aber innen und außen mit Pech verpicht war, das können wir nicht verstehen. Das müssen wir einfach glauben. So, liebe Freunde, denken viele Menschen, dass Glauben funktioniert. Wir können es uns nicht erklären, dann müssen wir halt glauben. Das ist ein blinder Glaube, ein Glaube, der den Kopf abgibt und in Abwesenheit von irgendwelchen Überzeugungen, von Indizien, von Evidenz einfach nur glaubt. Wenn man in das Neue Testament schaut, da haben wir uns im Johannesevangelium diesen Vers öfter angeschaut. Johannes 20, Vers 31, aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt. Also auf Evidenz beruhend soll dieser Glaube aufbauen. Aufgezeichnete Berichte, damit ihr glaubt, und zwar, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Und wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Der Glaube ist nicht Selbstzweck, sondern führt zu etwas und beruht auf Indizien. In Hebräer Kapitel 11, die ersten drei Verse, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben, deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbaren entstanden ist. Der Glaube fußt zum Beispiel auf Vorbilder, fußt auf Berichten und glaubt dann und führt dann zu Handlungen. Er ist nicht im Nichts aufgestellt, sondern er führt zu Handlungen und wird aktiv. Diese Vorfahren lebten diesen Glauben. Das ist etwas, was aktiv ist. Und ich möchte auf diese Bücher hinweisen, die mir sehr geholfen haben, von John Lennox. Gibt es auch teilweise auf Deutsch, der sich mit der Auseinandersetzung von Wissenschaft und Glaube auch in Buchform und in vielen YouTube-Videos entsprechend beschäftigt hat, wo er die Spannung zwischen Wissenschaft und Glaube als Mathematiker, er ist emeritierter Professor für Mathematik in Oxford, entsprechend thematisiert. Und ein zweiter, den ich empfehlen kann, das ist der William Lane Craig, der hat promoviert in Philosophie über die Existenz Gottes und in Theologie über die Auferstehung von Jesus Christus aus historischer Perspektive. Und er hat diese Bücher geschrieben, En Garde. Das ist ein großartiges Buch, das ganz praktisch an unseren Verstand appelliert und theologisch, wie das heißt, warum der christliche Glaube vernünftig ist. Und ich möchte jetzt in den verbleibenden Minuten noch 5 Gründe für Gott anhand von William Lane Craig mit euch durchgehen und euch zeigen, wie ganz praktisch die Interaktion von Glaube und Wissenschaft ausschauen kann. Und diese 5 Gründe für Gott sind erstens der Anfang des Universums, zweitens die Feinabstimmung des Universums, drittens das moralische Argument, viertens die Auferstehung von Jesus von Nazareth und fünftens ein persönliches Argument. Und das ist, wie gesagt, ein ganzes Buch, um das es da geht, und ich kann jetzt das natürlich nicht erschöpfend behandeln und ich werde es auch nicht machen, ich werde es wirklich nur teasern, aber ihr sollt merken, wie man diese Interaktion von Wissenschaft und Glaube praktisch anwenden kann. Der Anfang des Universums, und das ist ein Argument, das auf Leibniz zurückgeht, der gesagt hat, alles, was existiert, hat eine Erklärung für seine Existenz. Das bedeutet, es gibt nichts, was existiert, das einfach nur so da ist, sondern rein philosophisch braucht alles seine Ursache. Wenn das Universum eine Erklärung für seine Existenz hat, dann ist diese Erklärung Gott. Weil wenn das Universum eine Erklärung braucht, dann kann es nicht in sich selber sein, sondern braucht irgendetwas, was darüber steht. Und daraus oder abgeleitet wird dann noch, dass das Universum existiert. Und wenn diese 3 Punkte als gegeben, diese sogenannten Prämissen als gegeben angesehen werden, kann man dann sagen, das Universum hat eine Erklärung für seine Existenz und daher ist die Erklärung für die Existenz des Universums Gott. Wenn das Universum begonnen hat zu existieren, dann brauchen wir irgendeinen Grund. Man kann dann sagen, ja, das war jetzt der Urknall, das war irgendeine Singularität oder sonst irgendetwas. Aber die Frage ist dann, und das möchte ich jetzt nicht flapsig verstanden wissen, wer hat dann geknallt? Woher kommt diese Energie, dass diese Singularität stattgefunden hat? Und es wird heute in der Überlegung von dieser Sache, wie das Universum entstanden ist, viel diskutiert. Es gibt die Theorie der sogenannten Multiversen, dass es ganz viele Universen gibt, aber das verschiebt die Frage nur. Da stellt sich die Frage, wer hat die dann wieder geschaffen? Und so muss man eigentlich heute fragen, entweder man sagt, ich weiß es nicht, woher das Universum kommt, oder die Erklärung für das Universum ist Gott. Und das beweist überhaupt nichts, ist aber ein Hinweis, dass Gott am Anfang gesprochen hat, es werde Licht, oder dass Gott gesprochen hat, dass die Himmel und die Erde sich teilen sollen und so weiter, dass er Logos und Information in die Welt gesprochen hat und dadurch das Universum entstanden ist. Zweiter Punkt, die Feinabstimmung des Universums. Die Wissenschaft zeigt, dass das Universum auf Leben fein abgestimmt ist. Und das ist nur eine Zahl, da kennt man jetzt tagelang, und das ist nicht übertrieben, über diese Frage nachdenken. Das ist, wie fein die Naturkonstanten abgestimmt ist. Ja, Minus bedeutet nach dem Komma, und das sind 120 Nullen. Das bedeutet, man kann sich also 110 hoch 120, das sind mehr, ist eine größere Zahl, als es Atome in unserem Universum gibt. Und so viele Nullen sind da und dann kommt der erste Einser. Ja, und so eine kleine Abstimmung, wenn man sich das vorstellt, braucht es, damit Leben in unserem Universum möglich ist. Entweder beruht das auf Zufall, Notwendigkeit oder Design. Das sind die drei Möglichkeiten. Und wenn man das dann im Detail anschaut, ist weder Zufall noch Notwendigkeit ein ausreichender Grund, um das hier zu erklären. Daraus folgt, es ist auf Design zurückzuführen. Das beweist wieder nichts, aber es ist ein Hinweis für den, der glauben möchte. Die Feinabstimmung des Universums. Ein moralisches Argument. Wenn Gott nicht existiert, existieren keine objektiven moralischen Werte und Pflichten. Wir sprechen heute vom sogenannten moralischen Relativismus. Das bedeutet, dass jeder für sich selber bestimmt oder eine Gesellschaft für sich selber bestimmt, ob gewisse Handlungen richtig oder falsch sind. Dass sich zum Beispiel ein Gesetz im Laufe einer gewissen Zeit ändern kann, ist Ausdruck von einem moralischen Relativismus. Es gibt aber Dinge, wo manche oder die meisten Menschen übereinstimmen, dass es moralisch objektiv Werte und Pflichten gibt. Dass zum Beispiel das Töten eines Menschen immer falsch ist. Oder dass das Vergewaltigen eines Menschen immer falsch ist. Dass das Foltern oder sexuelle Missbrauchen von einem Menschen immer falsch ist. Wenn man objektive moralische Werte postuliert und hochhalten möchte, dann ist es wie ein moralisches Gesetz und dann braucht es einen moralischen Gesetzgeber. Und dieser ist Gott. Wenn man aber Gott nicht haben möchte, dann gibt es keine objektiven moralischen Werte. Wenn man an dem festhält, dann braucht es Gott, um diese moralischen objektiven Werte zu haben. Und das ist eine ganz interessante Frage, die ich hier formuliert habe. Warum? Weil viele Menschen sagen, ja, warum kann ein guter Gott so viel Böses zulassen als Beispiel? Habt ihr diese Frage schon einmal gehört? Die erste Frage, die man erstellen muss, woher bekommst du deine Definition von Gut und Böse? Weil die Definition von Gut und Böse, die in dieser Frage drinnen ist, ist meistens Gott definiert, was gut und böse ist. Wenn es moralisch relativ ist, ist dieses Argument nichtig. Und das ist dann eigentlich ein logischer Zirkelschluss. Objektive moralische Werte gibt es nur gut und böse moralisch, wenn es einen objektiven Gesetzgeber gibt. Und wenn man das abschafft, dann hat man ganz vieles abgeschafft und wir sind eigentlich in unserer Gesellschaft aktuell zumindest noch nicht bereit, das abzuschaffen, merken aber gar nicht, dass wir für diese Aufrechterhaltung eigentlich Gott brauchen. Fjodor Dostojewski hat in Die Brüder Karamasow diesen Satz einem Protagonisten sagen lassen: Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Er möchte damit nicht sagen, dass Atheisten keine moralischen Menschen sein können, sondern dass es kein moralisches Gesetz gibt, um jemanden als gut definieren zu können. Ja, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es diesen moralischen Kompass nicht. Und das ist ein echtes Dilemma in der Ethik. Der vierte Punkt, die Auferstehung von Jesus von Nazareth. Wie schaut dieser Umgang zwischen Wissenschaft und Glaube aus? Es ist eine historische Frage, ob Jesus auferstanden ist. Man kann darüber philosophieren, ob es Wunder geben kann. Das ist ein anderes Thema. Aber die Behauptung, dass Jesus auferstanden ist, ist ja nicht im metaphysischen, im übertragenen Sinn zu verstehen, sondern die Bibel behauptet, dass Jesus tatsächlich tot war und in Raum und Zeit tatsächlich auferstanden ist. Und die Frage, ob das passiert ist, ist eine historische Frage. Und dementsprechend kann man sich historisch drei Fakten zurechtlegen, die beantwortet werden müssen. Alle, auch die kritischsten aller Theologen und Historiker, sind sich einig, dass das Grab, in das Jesus gelegt worden ist, leer war. Es ist nicht so, dass man da irgendeine Theorie aufgestellt hat, ja, die haben sich da getäuscht, sondern im Wesentlichen sind sich alle einig, das Grab war leer. Und dann sind sich auch alle einig, dass nach Ostern, nach der Auferstehung von dem Herrn Jesus, dass er Menschen erschienen ist, seinen Jüngern, teilweise einer Gruppe von bis zu 500 Menschen. Und dann ist es so, dass die Jünger, die zum Zeitpunkt der Kreuzigung noch Angsthasen waren und davongelaufen sind, die waren dann bereit, sich umbringen zu lassen für diesen Glauben. Und das Christentum ist nicht ausgeebbt wie viele von solchen Glaubensströmungen von irgendwelchen Rabbinern, die da herumgewandert sind, sondern das Christentum ist jetzt die größte Weltreligion. Und die Frage stellt sich, wie verhält sich, und die Auferstehung ist da die Grundlage davon, der Ursprung des Glaubens der Jünger mit dieser Auferstehung. Und deshalb gibt es diese drei historischen Fakten, die man beantworten muss. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, sich dem zu nähern. Es kann eine Verschwörungstheorie sein, es gibt die Scheintod-Hypothese, es gibt die Hypothese der verschwundenen Leiche, es gibt die Halluzinationshypothese. Und über das alles, und es gibt einige mehr noch, aber das sind die wichtigsten, wurde viel geschrieben. Aber unterm Strich kann man sagen, die tatsächliche Auferstehung erklärt diese Fakten am besten. Und deshalb kann man sich die Frage stellen, ist es tatsächlich passiert? Und wenn es tatsächlich passiert ist, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann ändert es alles. Dann ist er der Sohn Gottes. Und dann ist es ein Indiz dafür, dass Wunder tatsächlich passieren können. Und so kann man sich auch hier dieser Frage der Auferstehung wissenschaftlich nähern. Die letzte Frage ist das sogenannte persönliche Argument. Und da möchte ich das Beispiel zeigen von einer Beziehung. Wenn ihr mit jemandem in einer engen Beziehung, vielleicht jahrzehntelangen Beziehung steht, eine Freundschaft, eine Ehe, eine familiäre Bindung, und dieser jemand sagt etwas, was extrem unwahrscheinlich ist. Zum Beispiel, ich habe in der Lotterie gewonnen. Dann ist es so, dass es zwar extrem unwahrscheinlich ist, aber wenn das ein zuverlässiger Mensch ist, dann ist es so, dass man diese Aussage für wahr hält, weil die Beziehung als Grundlage gilt, dass das entsprechend als wahr eingeordnet werden kann. Und dann ist es so, wenn es aber eine Beziehung ist, die nicht existent ist, jemand, den man das erste Mal hört, da ist man zu Recht, wenn etwas Unwahrscheinliches gesagt wird, skeptisch. Und dementsprechend ist es auch bei Gott so. Wenn man von Gott hört, so und so ist es, dann ist am Anfang Skepsis angebracht, wenn man an Gott glauben möchte. Aber mit der Zeit, wenn man ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte mit Gott unterwegs ist, dann wächst dieser Glaube, so wie in einer Beziehung. Und der Glaube wird solider und dann ist es manchmal so, dass man selbst Dinge, die als unwahrscheinlich vielleicht gelten, glaubt, weil die Beziehung als Grundlage für den Glauben ist. Dann gibt es das Argument des veränderten Lebens. Das bedeutet, dass ein Mensch, der sich an Gott glaubend wendet, sein Leben ändert. Und das kann beobachtet werden. Nicht nur einmal, sondern millionenfach hat man das bereits beobachten können. Und das ist ein Argument, dass der Glaube tatsächlich etwas ist, was verändert. Und in letzter Konsequenz gibt es dann noch, dass die persönlichen Erfahrungen, die man macht mit Gott, und das sind vielerorts sind es glaubwürdige Menschen, die sagen, sie glauben an Gott, die beten zu Gott. Das kann den Glauben entsprechend unterstreichen. Und so kann die Integration von dem, was Wissenschaft ist, im Prinzip Evidenz, die Verfolgung von dem, wie schaut das eigentlich aus, was kann die Wissenschaft mir sagen zu diesem Thema, und der Glaube kann dann zu einem veränderten Leben werden. Und das ist wie das persönliche Argument, das für mich auch ein ganz starkes Argument ist für die Existenz Gottes. Und so möchte ich zusammenfassen, dass es so ist, dass die Wissenschaft glaubt, weil viele Dinge eine Beweisführung nicht möglich machen, sondern wir haben gewisse Grundvoraussetzungen, Denkvoraussetzungen, die auch in der Wissenschaft nicht beweisbar sind, sondern die geglaubt werden müssen. Und auf der anderen Seite bedient sich der Glaube einem Teil von dem, was Wissenschaft ist. Und natürlich gehört es ein bisschen zusammen, aber sind trotzdem wie eigene Scheiben. Aber es schließt sich eben nicht aus, sondern es ergänzt einander. Und so kann Wissenschaft und Glaube und nicht oder Glaube als die Zusammenfassung gelten. Was aber nicht möglich ist, ist der philosophische Materialismus. Wenn man denkt, es gibt nur Materie. Und dann dieser blinde Glaube an Gott, so wie vorher das mit der Eva und mit der Arche Noah. Wenn so ein Glaube, das hat mit dem philosophischen Materialismus wirklich tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Und das Problem ist, dass man heutzutage das mitunter als Wissenschaftlichkeit interpretiert, obwohl es eigentlich gar nicht ist. Und dass man das als Glaube an Gott interpretiert, obwohl es eigentlich auch nichts mit dem zu tun hat. Und aufhören möchte ich jetzt mit drei Zitaten. Ein erstes Zitat von John Lennox, das ein bisschen länger ist, und dann noch zwei kurze und knackige. Richard Dawkins, einer der sogenannten neuen Atheisten, betrachtet den Glauben als ein Übel, das beseitigt werden müsse. Er hält allen religiösen Glauben für blindes Vertrauen, dieser blinde Glaube. Dawkins sagt, wissenschaftlicher Glaube beruht auf öffentlich überprüfbaren Beweisen. Religiöser Glaube nicht nur entbehrt der Beweise, seine Unabhängigkeit von Beweisen ist seine Freude, die von den Dächern hinausgerufen wird. Doch wenn wir Dawkins eigenen Rat befolgen, fragen wir, wo sind die Beweise dafür, dass religiöser Glaube nicht auf Beweisen beruht? Das Mainstream-Christentum wird darauf bestehen, das haben wir jetzt gerade auch in der Bibel gelesen, dass Glaube und Beweise untrennbar sind. Tatsächlich ist Glaube eine Antwort auf Beweise, nicht eine Freude über deren Abwesenheit. Der Apostel Paulus sagt, dass viele Pioniere der modernen Wissenschaft glaubten, dass die Natur selbst Teil der Beweise für die Existenz Gottes ist. Und das ist aus Römer 1. Seit Erschaffung der Welt werden seine unsichtbaren Eigenschaften, seine ewige Macht und göttliche Natur klar erkannt, indem man das Geschaffene betrachtet. So sind die Menschen ohne Entschuldigung. Dawkins' Definition von Glauben erweist sich somit als das genaue Gegenteil der biblischen. Merkwürdig, dass er sich der Diskrepanz offenbar nicht bewusst ist. John Lennox sagt weiter, Gott ist keine Alternative zur Wissenschaft als Erklärung. Er ist nicht bloß als ein Lückenbüßer-Gott zu verstehen, also das, was man noch nicht weiß, das ist halt dann Gott, sondern der Grund aller Erklärung. Seine Existenz ist es, die überhaupt die Möglichkeit von Erklärung, Wissenschaft oder anderweitig hervorbringt. Und als letztes Zitat möchte ich ein anderes bringen, und das erwähne ich jetzt das noch vorher. Das habe ich jetzt vergessen, dass das auch noch drauf ist. Nämlich dieser Ford. Ja, es ist wie ein Kategoriefehler. Hier ist eines der ersten Automobile von Henry Ford gemacht. Und die Erklärung von diesem Automobil ist auf der einen Seite das Verbrennungsgesetz und die Thermodynamik, auf der anderen Seite der Henry Ford. Es ist beides wahr. Und es ist ein Kategoriefehler, wenn man sagt, ich habe das Verbrennungsgesetz und die Thermodynamik, ich brauche den Henry Ford eigentlich gar nicht. Und diesen Kategoriefehler haben viele Menschen schon gemacht. Und jetzt das letzte Zitat, mit dem ich abschließen möchte. Daraus folgt, liebe Freunde, Glaube und Naturwissenschaft, sagen wir mit Max Planck, schließen sich nicht aus, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Wohin und wie weit wir also blicken mögen, zwischen Glauben und Naturwissenschaften finden wir nirgends einen Widerspruch, wohl aber gerade in den entscheidenden Punkten volle Übereinstimmung. Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller Überlegungen.